Danke, Vater, für diesen Morgen, Vater. Danke, dass du mit dem Mund uns beschickst, dass mit deiner Herrlichkeit, Vater. Danke, dass du deinen Geist mit Handen schon so füllen, Vater. Mit Weisheit, mit Erkenntnis, mit Überführung, Vater. Und danke, Vater, dass Wahrheit in unser Herz kommt, Vater. Danke, dass Wahrheit hineinkommt, Vater. Wahrheit, ja, die uns befreit, Vater. Halleluja, Vater, hilf uns, Vater. Hilf uns in unserer Schwachheit, Vater, dass wir Wahrheit erkennen, Herr, die uns frei macht, die uns weiterbringt, Vater. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Ja, liebe Gemeinde, ich habe einfach auf dem Herzen von Gott das Gebet und wie Gott das mit dem Gebet sieht, wie Gott Werke sieht. Und ich möchte das am Beispiel von Nehemia mit euch durchgehen. Und ganz zu Beginn, wie heute, wir hatten auch schon ein paar Hindernisse zu überwinden. Wir sind da zu überwinden. Wir sind hier, um zu überwinden. Wir müssen überwinden. Also wie viele Dinge hast du heute schon überwunden? Das heißt, ja, genau, wir sind, Gott hat mir gestern gesagt, okay, du wirst ein Problem mit der Batterie haben, weil ich hatte einen Schlüssel in der Hand, Autoschlüssel, und dort ging die Batterie leer vom Schlüssel. Das ist kein Problem, das Abschlüssel erledigt. Aber ich wusste, es ist noch was anderes. Gott hat mit, du hast mit der Batterie Probleme bekommen. Okay, ich bin am Abend raus, gestern, alles verkabelt, Auto angehängt, das Ladegerät, Leihladegerät und so weiter und so fort. Nur ist sie in 8 Stunden nicht ausreichend voll geworden und wir hatten dann noch verschiedene andere Probleme. Auf jeden Fall müssten wir das Auto tauschen und hin und her und so weiter. So, wenn wir uns niederringen lassen, dann werden wir es nicht schaffen. Also wenn die Umstände uns niederringen, dann werden wir es nicht schaffen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir im Reich Gottes mit Hindernissen zu tun haben. Oder? Wir brauchen diese Einstellung, dass wir sagen, ihr werdet überwinden, seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus Christus. Also wir brauchen diese Einstellung und auch eine Fehlerkultur, wo Fehler passieren. Man sagt oft, Fehlen ist menschlich. Das heißt, es werden Fehler passieren, es werden Fehler gemacht und es werden Hindernisse auftauchen. Und diese Hindernisse müssen wir überwinden. Wenn wir, sonst wird uns das Wetter abhalten, sonst wird uns das Auto abhalten, sonst wird uns irgendwas aufhalten und diese Umstände werden uns dann aufhalten. Und das können wir nicht zulassen. Wir sind geboren worden, um zu überwinden, okay? Wir werden überwinden. Es werden Hindernisse kommen. Und diese werden wir überwinden. Weil größer ist der, der in uns lebt, als der, der in der Welt ist. Danke, das ist die gute Nachricht. Weil Mose, als Mose den Auftrag bekam, dieses Volk zu befreien, das ist immer die Frage, wie du die Geschichte ansiehst. Als Mose 20.000 Leute verloren hat, ist jetzt Mose ein Fehler. Mose hat Menschen verloren, und zwar viele. Viele, also durch ihn, okay, hier ein Fehler, 20.000 Tote. 20.000 Tote sind voll. Die nächsten nochmal 13.000 unter Gericht gefallen. Und am Schluss kam Mose nicht ins weiße Land. Mose sah es mit seinen Augen, kam nicht in das weiße Land. Ist jetzt Mose? Was ist jetzt mit Mose? Hat er verloren? Hat er es nicht geschafft? Ist Mose ein Fehler? Gott sieht es anders. Gott sagt, Mose ist ein Held. Mose ist ein Held, ein Typus von Christus, der durchgegangen ist, der das Volk bis zum weiten Land gehört, dann hat den Stab übergeben und gesagt, Josua, du gehst jetzt weiter. Du gehst jetzt weiter. Und Mose ist ein Held, ein Glaubensheld, der sogar bei der Verklärung, als Jesus auf dem Berg gestanden ist, stand Mose neben ihm und hat die Gemeinschaft mit ihm genossen. Er hat gesagt, Mose, mit dir will ich in dieser schweren Zeit hier stehen und Gemeinschaft mit dir haben. Ja? Also Mose ging durch und er hatte Fehlschläge, sind sogar Menschen gestorben auf diesem Weg. Das können wir uns nicht mehr vorstellen. Jetzt hast du ein Problem mit der Batterie, ja, und dann? Hey, da sind 20.000 Leute einfach gestorben. Also wir müssen uns ein bisschen, versteht ihr, wir müssen ein bisschen von unserem Gedankending abkommen, wir sind nicht im Wohlstand Evangelium, wo wir irgendwie einfach durchlaufen und keine Hindernisse auftauchen. Es werden Hindernisse auftauchen und die werden wir durch die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus überwinden. Dann steigen wir ein bei Nehemia. Und zwar nur ganz kurz zum Kontext. Nehemia war kein Prophet oder Priester, sondern eher ein Laie, sagen wir so, der von Gott berufen wurde. Und zwar spielt es in einer Zeit, in der alles zerstört war. Also quasi, wir haben diese Zeit, der Tempel wurde zerstört. Die Stadt Jerusalem war komplett zerstört. Also alle Mauern, alles zerstört. Und Juda war in Gefangenschaft. Wir waren 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft. Und nach diesen 70 Jahren sagt Gott, ich werde alles wieder aufbauen. Und er beruft sogar diesen heidnischen König, diesen Perserkönig, und sagt, durch ihn, ich, sagt der Perserkönig, plötzlich, ich habe auf dem Herzen, diesen Gott Israels wieder das Haus zu bauen. Und er schickt schon los, diesen Tempel aufzubauen. Und also Ezra beschäftigt sich mit dem Aufbau des Tempels und Nehemia beschäftigt sich dann mit dem Aufbau der Mauer und dem Tempel. Okay? Also manchmal müssen wir Dinge wieder aufbauen. Es gibt Zerstörung und dann müssen Dinge wieder aufgebaut werden. Und das sehen wir bei Nehemia. Wir können uns ganz kurz anschauen, Nehemia Kapitel 1. Also wir haben diese Gefangenen von Babylon, die dann zurückkommen. Das endet, weil der Perserkönig quasi dieses Weltreich ablöst. Also hier löst das eine Weltreich das andere ab. Babylonien wird durch das neue Weltreich Persien abgelöst. Und in dieser Ablösung kommt auch Juda frei und kann sich wieder dem Aufbau widmen. Und jetzt ist die erste Erkenntnis, die wir hier sehen bei Nehemia, wenn Gott etwas tun möchte, dann beruft er einen Mann oder eine Frau. Also Gott möchte etwas tun in dieser Gemeinde, in unserer Zeit und hat dann nicht alle Kraft, einfach diese Mauer selbst aufzubauen. Das könnte ja immer so, ist so kompliziert. Oder? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Aber wir sehen in der Bibel, dass Gott anders arbeitet und das hat damit zu tun, dass in der Schöpfung, als Gott den Menschen erschaffen hat, hat er gesagt, du sollst herrschen über Vögel, über Tiere, über alle Meeresbewohner und über die ganze Erde. Das heißt, hier hat Gott ein Stück von sich, von seiner Autorität übergeben. Er hat es dem Menschen gegeben und er gab dem Menschen Autorität über die Erde und er hat gesagt, das ist dein Teil. Das ist dein Teil. Und damit hat es zu tun. Darum übergibt Gott, kann ja nicht einfach irgendwo alles machen, sondern er arbeitet mit den Menschen zusammen. Es ist eine, sozusagen eine Partnerschaft. Und so setzt Gott Dinge auf dieser Erde um. Das heißt, wenn er ein Land retten möchte, dann sagt er zu John und Linde, ihr müsst jetzt anfangen zu beten für dieses Land. Ja, warum rettet das nicht einfach? Er sagt, genau, ihr habt nicht gebetet, darum konnte ich es nicht retten. Also es ist ein komplett anderes Bild. Wir müssen uns überlegen, was ist an uns übertragen worden und was liegt bei Gott. Also hier sehen wir, Gott beruft Nehemia, indem er ihm das ins Herz legt. Weil er hat es ja prophezeit. Wir müssen überlegen, hier geht es um die Erfüllung einer Prophezeiung. Gott gibt dir etwas und sagt, du wirst, ich werde Jerusalem wieder aufbauen. Und interessant ist jetzt aber, dass Nehemia dazu beauftragt wird, oder? Er bekommt das Drängen. In Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, er hört, was für eine Katastrophe das ist. Alle Mauern sind niedergerissen, die Tore sind mit Feuer verbrannt. Und Nehemia, als er diese Worte hörte, Vers 4, setzte ich mich hin, weinte und trug Leid etliche Tage lang. Ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Also wir sehen hier, es heißt in der Bibel, Gott streift auf der Erde umher und sucht. Wen kann er verwenden? Doch wen kann ich denn? Kann ich denn die Menschen retten? Doch wen kann ich schicken? Ja, wenn niemand da ist, wen kann ich schicken? Wer macht mein Werk? Und er findet in mir einen Mann, der sagt auch in der Bibel, er streift umher und sucht, wenn eben nicht nur einer, wer tritt in den Riss für dieses Volk? Wer tritt für mich in den Riss? Also er sucht diesen Mann, er sucht diese Frau, mit der er zusammenarbeiten kann. Er hat auch Abraham gesucht und er hat gesagt, durch dich werde ich diese Nation gründen. Wieso hat er die Nation nicht einfach gegründet? Immer, es funktioniert immer so. Er sucht einen Mann, eine Frau, gibt denen eine Verheißung. Versteht? Wir müssen also verstehen, wie Gott arbeitet. Weil sonst könnte er doch in seiner Allmacht einfach alles irgendwie erledigen. Aber er sagt, ich kann nicht wiederkommen, bis ihr das Evangelium verkündet habt auf aller Erde. Also wir sehen, dass Gott sich in seiner Allmacht auf zwei Dinge eingeschränkt hat. Das erste ist, er hat gesagt, mein Wort stelle ich über mich. Er sagt, ich binde mich an mein Wort, an das schränke ich mich ein. Also meine Allmacht konzentriere ich durch das Wort hindurch. Okay? Also wenn Gott könnte in seiner Allmacht ja alles tun, aber er sagt, das erste ist, ich kanalisiere es durch mein Wort durch, an das halte ich mich, ich stelle es über meinen Namen. Und das andere ist, dass er sagt, okay, ich arbeite mit euch zusammen. Und das ist für Gott eine Einschränkung. Weil wir Gefäße sind, oder? Die Schwachheiten haben. Aber Gott ist so groß, Gott ist so groß, dass er nicht an uns scheitern wird. Er wird nicht an dir scheitern. Er wird nicht an unseren Schwachheiten scheitern oder an unseren Verfehlungen. Also wir sehen das sehr oft in der Bibel, dass Gott sagt, in deiner Schwachheit bin ich stark und hat Menschen gerufen, wo wir denken, sie schaffen es nicht. Als er David gerufen hat, hatte er weder die Fähigkeiten noch die Ausbildung. David war kein Krieger. Er hatte weder die Mannesgröße, die Kraft, noch die Ausbildung. Und Gott hat gesagt, wenn ich einen Mann finde oder eine Frau, dann ist meine Kraft genug, es ist ausreichend. Aber ich brauche dieses Gefäß und dann kann ich wirken. Dann wirke ich durch dich. Es ist egal, was du hast. Wichtig ist, du bist verfügbar für ihn. Du bist da für ihn und er kann es kanalisieren und kann er diese Kraft durch dich auswirken. Okay, bei Nehemia sehen wir, wie der Nehemia eine Verheißung hat und hier das Werk des Herrn tut. Also er setzt ja nicht irgendwie seine Idee um. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wenn das der Wille Gottes ist, wenn Gott sagt, 70 Jahre nach diesem babylonischen Exil, wirst du es wieder aufbauen. Halleluja, was für eine Frau, du. Preis den Herrn, danke Jesus. Also 70 Jahre werde ich es wieder aufbauen. So, und jetzt geht Nehemia an das Werk des Herrn. Und jetzt stellen wir uns vor, ja, wenn er den Willen des Herrn tut, dann wird es jetzt wohl einfach funktionieren. Oder? Er erhält tatsächlich Gunst bei diesem Perserkönig und er lässt ihn gehen. Er setzt ihn sozusagen als Stadthalter über Jerusalem ein und lässt ihn gehen, weil er hat eigentlich einen Job am Königshof, er ist der Mundschenk und wird aus dieser Funktion sozusagen freigestellt. Also er erhält Gunst bei diesem Perserkönig und wir lesen dann in Kapitel 4, also er geht dieses Werk an. Er geht dieses Werk an, ungefähr, ich weiß nicht, historisch, so 50.000, was dort nach Jerusalem damit ziehen und schon dort sind zum Teil. Und in Kapitel 4 lesen wir dann, und es geschah in Vers 1, als Sanballat, Tobia und die Araber die Ammoniter und so weiter und die Asubiter hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Vers 2, und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Also hier sehen wir, wie der Feind sieht, okay, Jerusalem wird wiederhergestellt und die Mauer beginnt sich zu schließen. Und jetzt verschworen sie sich miteinander. Also das haben wir auch schon erlebt, oder? Wir gehen irgendwo durch. Das habe ich letztens erlebt, wo ich unter Druck gekommen bin, bei einem Kunde. Der hat so lange Druck gemacht, das hat mir noch nichts getan. Und dann hat er angefangen, wie es hier steht, sie verschworen sich miteinander. Also er hat ein paar andere Leute mit reingezogen. Und dann musste ich plötzlich an drei Fronten das bekämpfen, weil ich quasi sage, ich kann den Job nicht machen, weil ich das zuerst abschließen muss und dann kann ich erscheinen machen. Und er wollte natürlich, dass man seines Vorsicht und so weiter. Aber es ist jetzt egal. Wichtig ist, wir erkennen nur, wenn der Feind uns angreift, kann es sein, wenn ich irgendwo eine Schwachstelle habe. Also dort habe ich noch Stand gehalten in meinem Herz, oder? Aber nachdem ich dann eine Verschwörung sozusagen gegen mich hatte, irgendwann stand ich so unter Druck, dass ich dann wirklich die Weg gebraucht habe. Oder? Also es hat mich unter Druck gesetzt. Das heißt, hier müssen wir mit unserem Herzen umgehen. Und aber nochmal, hier müssen wir irgendwo mit der Fehlerkultur umgehen. Das heißt, wir müssen ja damit rechnen, mit Widerständen. Wir müssen damit rechnen, dass wir unter Druck kommen. Je nachdem. Aber jeder Angriff ist auch eine Chance. Also für mich ist die Chance, noch einmal mein Herz so zu bereinigen, dass auch eine Partei gegen mich mit x Leuten mir nichts mehr anhaben kann. Also es ist die Chance, mein Herz zu reinigen, dass es, wie bei Jesus heißt, jetzt kommt er. Er kommt, der Fürst dieser Welt kommt, aber in mir hat er nichts, er hat keine Macht über mich. Jesus sagt selber, der geistliche Kampf von Jesus Christus ging am achten Tag seiner Geburt los. Am achten Tag, als er noch ein Baby war, hat der Herodes schon die Truppen geschickt und hat gesagt, alle eliminieren. Alle eliminieren. Das war am achten Tag seiner Geburt, ging schon los. In der Offenbarung lesen wir, die Schlange hat, der Drache kämpfte gegen das Kind, oder? Und er musste dann nach Ägypten fliehen. Also wir sehen, du wurdest geboren, darum stehst du in einem Kampf, weil du eine Berufung hast. Okay? Haben wir Kämpfe? Ja, weil wir geboren wurden. Jesus wurde geboren, darum stand er schon im Kampf. Er kam auf diese Welt und wurde im Kampf hineingeboren. Am achten Tag ging es los. Okay? Also, wir müssen verstehen, und wenn wir in einen Kampf hineinkommen, dann müssen wir zusammenstehen. Dann müssen wir sagen, ja, okay, wir stehen in einem Kampf, aber unsere Waffen sind mächtig zur Zerstörung von Festungen, von Bollwerken, von Gedankengebäuden. Okay? Also wir haben den Kampf auf zwei Ebenen. Wir haben den geistlichen Kampf und dann haben wir unser Herz. Das heißt, wir müssen beides angehen. Wir müssen geistlich kämpfen und wir müssen unser Herz bewahren und die Dinge, die drin sind, herausbringen. Okay? Also wir haben diese zwei Ebenen. Und wir lesen jetzt aber weiter bei Nehemia. Sie verschworen sich alle miteinander, Vers 2, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Vers 3, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf. Tag und Nacht. Das ist schon mal ein Kampf. Also, sie haben, okay, wir haben eine Verschwörung gegen uns. Und sie reagierten darauf, wir beteten aber zu unserem Gott. Wir stellten Wachen auf gegen sie. Tag und Nacht. Und es wurde mühsam. Im nächsten Vers steht, die Kraft der Lastträger wankt. Es wurde mühsam. Also der Kampf kann mühsam werden. Wir sehen ja, die Kraft der Lastträger wankt. Und dann haben sie verschiedene Maßnahmen begonnen. Oder? Sie haben gesagt, okay, wir können so nicht weiterarbeiten. Die einen müssen arbeiten, die anderen müssen mit einem Speer dastehen und müssen das Schild tragen. Also sie haben gesagt, das Werk ist so schwierig, wir haben so viel Widerstand, dass wir Kämpfer aufstellen müssen. Wir müssen uns jetzt bewaffnen. Wir müssen uns bewaffnen, wir können nicht einfach nur arbeiten. Wenn sie einfach nur gearbeitet hätten, hätten sie es nicht geschafft. Sondern sie haben gesagt, nein, wir beten zu unserem Gott, wir stellen Wachen auf, wir bewaffnen uns. Und sie haben die Kleider nicht mehr abgezogen, sie haben das Schwert bei sich. In der einen Hand das Schwert, in der anderen die Kelle. So ging es dahin. Und wenn wir das mit dem natürlichen Auge betrachten, dann können wir es nicht nachvollziehen. Und da müssen wir aufhören, das mit dem natürlichen Auge zu betrachten. Wenn wir nicht verstehen, dass wir jetzt, als du neu geboren wurdest, ein Geist bist, in einer geistlichen Welt, mit einem geistlichen Gegner, dann können wir es nicht erfassen. Okay? Das heißt, weil ich kann jetzt hergehen und sagen, Persien hat ein Königreich errichtet. Haben die nicht Mauern gebaut und Städte gebaut? Versteht ihr? Dann müsste ich sagen, ja, haben die jetzt die beste Organisation? Das Perserreich war riesig. Okay? Also das ist ein Weltreich. Wir haben es hier mit einer Stadt zu tun. Also das war irgendwo ein kleines Volk. Das war jetzt nicht irgendwie eine... Und die mussten das aber wieder aufbauen. Sie hatten diesen Widersacher. Und wenn wir das mit dem natürlichen Auge betrachten und nicht aus der Verheißung heraus, können wir es nicht nachvollziehen. Halleluja. Und das ist einfach das, was ich auf dem Herzen habe, das Gebot der Stunde, dass wir im Vers 2, wir aber beteten zu unserem Gott. Und ich glaube einfach, dass wir auch hier in der OCG auch im Gottesdienst, wir werden das nachher probieren. Ja, wir werden es nicht probieren, sondern wir werden das machen. Halleluja. Ich brauche auch Erneuerung von meinen Gedanken. Danke, Jesus. Ja, wir werden es nicht probieren, wir werden das machen, dass wir gemeinsam beten. Und hier noch ein Wort dazu. Ich beobachte das öfters. Das hat sich so ein bisschen eingeschlichen, und zwar, wenn wir sagen, wir beten, oder? Dann geht einer hin, okay, dann betet er kurz, sieht die Kunden, dann sagen wir drei Leute Amen und dann tschüss, ciao, erledigt, oder? Also, das ist halt die Frage, was das ist, oder? Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Also, wir müssen uns irgendwo auch von diesem religiösen Geist, der da im Katholizismus wirkt, wo der Pfarrer vorn steht und noch ein kurzes Gebet spricht und du sagst schon noch Amen dazu, das ist so ein bisschen alttestamentlich aufgebaut, oder? Weil im Neuen Testament heißt, ihr seid Priester und Könige. Okay? Wir sind zur Priesterschaft und Königin berufen und da können wir alle beten. Und warum der Feind? Das ist ja ein Bild, wo sie eine physische Stadt aufgebaut haben. Aber wo der Feind bei uns angreift, ist natürlich diese Einheit im Gebet. Weil einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Du musst dir mal diesen Faktor vorstellen. Diesen Faktor von 1 auf 2. Und es heißt in der Gebet der Übereinkunft, also wenn wir eins werden, wenn wir uns eins machen, wir müssen sagen, wir haben einen Herrn und wir haben einen Feind. Das heißt, wir nennen den gemeinsamen Feind und den gemeinsamen Herrn. Und natürlich den gleichen Geist und so weiter. Wir sind Brüder, wir müssen uns jetzt verbinden. Wir sind keine Feinde. Also ihr seid nicht meine Feinde, oder? Weil wir, das heißt, wir sind alle Erben der Verheißung. Darum hat Josef seine Brüder nicht hingerichtet. Josef hätte ja in seiner Position allen Grund gehabt, seine Brüder hinzurichten, aber dann wären diese Stämme von Israel hätten nicht überlebt, die Priesterschaft hätte nicht überlebt. Und darum heißt es, selbst wenn uns Brüder angegriffen haben, heißt es trotzdem noch, Gott hat noch einen Plan mit diesen Brüdern. Darum können wir sie nicht töten. Josef konnte seine Brüder nicht töten, weil auf diesen lag noch die Verheißung. Okay? Also sie wurde von den eigenen Brüdern verraten. Und musste aber Gnade mit ihnen walten. Also Gott hat seine Herz so lange vorbereitet, dass sie auch Gnade mit den Brüdern, die, oder? ihn angegriffen haben. Gut, Halleluja. Okay, also, das heißt, den wahren Feind erkennen. Die Gemeinde ist nicht mein Feind. Mein Bruder, meine Schwester ist nicht mein Feind. Mein Ehepartner, meine Kinder sind nicht mein Feind. Natürlich ist es schon eine Strategie des Feindes, dass er uns gegeneinander aufwickelt. Okay? Es ist interessant, wir haben in der Jugend angefangen, am Mittwoch haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir aufstehen und wir fangen jetzt an zu beten. Wir sind aufgestanden, in dem Moment sagt der eine, der Schlüssel ist nicht mehr da. Also wir sind gerade aufgestanden, oder? Und sagt so, und jetzt, wir fangen jetzt an zu beten. Jetzt ist es fertig, wir fangen jetzt an zu beten. Der erste, okay, der Schlüssel fehlt. Und dann war Lionel und Josia waren gut, weiß den Namen. Sie haben gesagt, okay, der Schlüssel fehlt, aber wir lassen uns nicht abhalten vom Gebet. Okay? Also ja, ich weiß nicht, was dann wieder fehlt. Stuhl fehlt, Tisch fehlt, keine Ahnung. Aber jetzt sind wir dran, wir beten und wir lassen uns vom Gebet nicht abhalten. Okay, also das ist die Einstellung. Wir lassen uns vom Gebet nicht abhalten. Der Schlüssel ist dann, Gott sei Dank, wieder aufgetaucht, weil wir wissen nicht, wie dieser Schlüssel in den Dachenkopf gekommen ist. Wissen wir bis heute nicht. Aber es spielt keine Rolle. Übrigens hat dann Alex gesagt, das ist ein prophetisches Lied. Weil der Schlüssel lag im Gedankenkoffer, mit dem wir die Anbetung machen.
Halleluja.
Halleluja. Anbetung und Gebet ist ein Schlüssel. Okay? Also, wir müssen aufhören. Wenn ich es mit dem natürlichen Auge betrachte, könnte ich mich mit dem Schlüssel wieder aufregen. Oder? Und jetzt den Schuldigen ausfindig machen und den irgendwie dann niedermachen oder so. Aber wir müssen aufhören. Es muss. Wir haben einen Herrn, einen Feind, okay? Wir stehen auf. So, und jetzt heißt es, Gott übergab uns Herrschaft. Gott hat gesagt, du sollst herrschen. Und am Kreuz hat er gesagt, die Herrschaft des Feindes von Satan, den habe ich besiegt und ich gebe jetzt die Herrschaft zurück in eure Hände, okay? Und jetzt ist es aber an unserer Sache, wo wir auch aufstehen müssen und herrschen, oder? Wir sollen herrschen über die Umstände, dass wir aufstehen und sagen, wir lassen uns es nicht mehr länger bieten, sondern wir stehen auf, wo es uns an Weisheit mangelt, da werden wir Weisheit empfangen. Wo es uns an irgendwas mangelt, da wird der Herr Aushilfe schaffen. Aber wenn wir nicht aufstehen und beten, ist die Frage, wie soll dieser Segen zu uns fließen? Oder? Weil wir müssen diesen Kanal öffnen zum Himmel. Und wenn wir anbeten, öffnen wir diesen Kanal. Wenn wir beten, öffnen wir diesen Kanal, wo Segen fließen wird. Die Gegenwart Gottes, die Berufung auf unserem Leben ist stark genug. Gott ist stark genug und er wird mit unserer Berufung alles, was wir brauchen, herbringen. Aber wir müssen beten. Und ein kurzes Beispiel noch von Jesus. Die Frage ist ja, wer ist Jesus? Jesus ist ja der Sohn Gottes, die Fülle der Gottheit in ihm offenbar. Das war das erste Mal. Also Gott geht in ein Gefäß hinein, in ein menschliches Gefäß und sagt, das Fleisch gewordene Wort, Gott selbst, wieso musste der so viel beten? Also, das ist schon eine Frage, oder? Also, jetzt ist die Frage, als Jesus die 12 Aposteln aussuchte, die 12 Jünger, oder? Das war strategisch wichtig. Also er sagte, okay, die Arbeit, ich muss mich multiplizieren, ich brauche 12, die mit mir gehen. Was hat er gemacht? Bevor er das gemacht hat, er ging hinaus und hat gesagt, er betete die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Und am Morgen ging er zum Berg. Er hat die ganze Nacht gebetet. Und am Morgen heißt, ging er hin und er sagte, Petrus und so weiter. Du. Ja. Also Jesus hat offenbar notwendig gehabt. Die ganze Nacht. Und er war aber die Fülle der Gottheit. Die Fülle war er. Und er hatte den Geist ohne Maß. Oder? Und es heißt, Jesus in diesem Garten Gethsemane hat er gesagt, die Last, die auf mir liegt, von meiner Berufung ist so schwer, dass sie mich fast erdrückt. Und dann hat er gesagt, okay, und wir kommen in diesem Himmel unter Gefäß, in unsere Seele, und alles unter Druck kommt. Jesus ist selbst unter Druck gekommen. Obwohl er Gott selbst war. Das heißt, wir kommen in diese Situation, da kommen wir unter Druck. Da müssen wir uns nicht wundern. Jesus selbst, und er hat aber gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, er wachte und betete. Er betete, er betete, er wachte, und dann sind die anderen eingeschlafen und er hat gesagt, was ist mit euch los? Könnt ihr nicht eine Stunde wachen und beten? Der Versucher kommt, ihr seid schwach, das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und beten? Und er konnte das überwinden, aber er hat sich dort sozusagen durchgebetet. Also wir müssen ein bisschen einschauen, mit einem Gebet, 10 Sekunden, ist es einfach nicht erledigt. Ich weiß nicht, was dort, oder? Es gibt schon dieses Gebet, wo man kurz beten kann. Aber Jesus hat gebetet, bis er durch war. Er hat gebetet die ganze Nacht und dann hat das jetzt ab, jetzt bin ich durchgebrochen. Oder? Also wir haben wieder diesen Gedanken, okay, wenn ich bete, passiert in der geistlichen Welt etwas. Als Daniel betete, machte sich der Engel des Herrn auf, der braucht, hat 3 Wochen gebraucht, bis er zum Daniel durchgedrungen ist. An dem Tag, als du angefangen hast zu beten und dein Herz ausgerichtet hast, habe ich mich auf den Weg gemacht. Also Gebet ist bis zum Durchbruch. Okay? Dann beten wir und beten wir und beten wir und praktisch noch zum Gebet. Was mache ich, wenn mir nichts mehr einfällt? Wenn wir jetzt beten und mir fällt nichts mehr ein. Was mache ich dann? Genau. Ich habe die Möglichkeit, natürlich im Geist zu beten. Oder? Ich kann jetzt für die, wo die Gabe haben, können umschwenken, können, ich kann mit Zungen beten. Wie Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen wie ihr alle. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, wie wir es im Jugendhaus, das haben wir plötzlich 45 Minuten alle Gebete. Und ich sage, das war das erste Mal, dass wir so unter diese Gebetszeit kommen. Das ist das, was wir auch probieren mit der Gemeinde, okay? Dass wir alle zusammenstehen und wir beten und wir glauben, der Herr erfüllt uns, der Herr wird uns erfüllen und ich habe die Psalmen, okay? Also uns nicht mehr eingefallen, plötzlich Josia oder irgendjemand oder Hiskia, alle plötzlich, ja, das ist das Wort, plötzlich ganz kurz dieses Wort, dann haben wir dort hineingebetet und dann war das andere Wort, haben wir hier reingebetet, okay? Ich habe die Psalmen, das ist ein ganzes Gebetbuch, da kannst du so viel durchbeten. Wenn dir nicht mehr einfällt, gehst du in die Psalmen und sagst, ja, was ist dran, das Wort? Und das beten wir noch. Okay? Also Jesus hat die ganze Nacht gebetet, am frühen Morgen, bevor er irgendwas getan hat, als es dunkel war, heißt es, stand er auf, er sonderte sich von ihnen ab und betete. Er betete, er betete, er betete und dann ging er her und jetzt so und so und so und so. Also Jesus hat uns das vorgemacht und er war aber die Fülle der Gottheit in einer Person. Halleluja, okay. Gut. Das heißt, wir können jetzt einsteigen ins Gebet. Gebet bedeutet zu kämpfen, weil wir kämpfen, heißt es nicht einen irdischen Kampf, sondern wir kämpfen mit Waffen, die mächtig sind zur Zerstörung von Festungen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es heißt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen Fürstentümer in der geistigen Welt. Unser Kampf richtet sich gegen Dämonen, gegen Geister, die gegen uns aufbegehren. Die sagen, ich habe deine Berufung gesehen und jetzt schicke ich dir ein paar Hindernisse. Okay? Also wir müssen uns, wir machen uns eins und sagen, wir können uns das nicht mehr länger gefallen lassen, weil uns ist gegeben Macht und Autorität. Ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalt des Feindes, sagt Jesus denen. Und die Jungen haben ja auch schon gesagt, wem gehorchen denn diese Geister? Wem gehorchen die Dämonen? Und dann war die Antwort, Gott gehorchen sie. Die Bibel sagt, aber euch gehorchen sie. Die Bibel sagt, als diese 70 Minuten zurückkommen, sagen sie, ja, uns gehorchen sogar die Dämonen. Okay? Also Gott hat die Autorität in unsere Hand gelegt und jetzt ist es mal Zeit, dass wir auch schon, okay, wow, da ist Autorität da. Jesus Christus uns übertragen und wir üben sie aus und wir beten noch, bis wir durchbrechen und wir üben Autorität aus. Halleluja, okay, dann werden wir das jetzt probieren, wir werden das jetzt machen, wir werden das jetzt tun. Und warum die ganze Gemeinde? Wir mobilisieren, es ist wie in einem Krieg, da musst du mobilisieren. Okay? Wir können nicht warten, bis wir verfolgt werden. In Uganda ist es bis zum Bürgerkrieg, haben sie Krishna aus den Häusern herausgezerrt. Man hat gesagt, okay.